Sascha Stanišić, Sie waren 14, als Sie mit Ihrer Familie auf der Flucht vor dem Jugoslawienkrieg aus Bosnien nach Deutschland kamen, nach Heidelberg. 1992 war das. Wie war da Ihr Deutsch?
Ich konnte eigentlich, soweit ich mich erinnere, nur Lothar Matthäus sagen damals. mehr war da nicht. Wir hatten irgendwie ein Wörterbuch, ich weiß aber, so ein Langenschein, so ein ganz kleines, als feststand, dass wir damals, wir waren vorher in Kroatien, und als feststand, dass wir es versuchen wollen, nach Deutschland zu kommen, hat meine Mutter von irgendwo diese gelben Dinger da benutzt. Und da habe ich mir das Wort Flüchtling angeguckt, weil, und so ich, Brot, also so Vokabel. Aber mein Deutsch war damals wirklich rudimentär. Also ich hatte es nicht in der Schule gehabt oder so. Also Lothar Matthäus war tatsächlich, glaube ich, das einzige deutsche Wort, was ich sagen konnte.
Von Lothar Matthäus zur wichtigen Stimme deutschsprachiger Literatur. Ich sag mal, das ist ja so die intellektuelle Variante vom Tellerwischer zum Millionär. Wie kam das?
Ja, es wäre gut, wenn es Millionär wäre.
Die intellektuelle Variante.
Ja, genau, die intellektuelle Variante, ja. Ja, ich glaube, diese Geschichten... Der Drang, Geschichten zu erzählen, war schon relativ früh da. Ich habe auch in Bosnien damals kleine Geschichten geschrieben. Allerdings war ja nie geplant, dass wir in Deutschland bleiben. Das Deutsch war dann irgendwann da, immer mehr da. Und ich glaube, dass ich sehr viel von den Erfahrungen, die ich im Krieg gemacht habe, auch was ich gesehen habe, auch an Mord und an Verbrechen, dass mir das Schreiben eben geholfen hatte, über diese Dinge hinwegzukommen. Auch wenn es jetzt ein bisschen zu psychologisch klingt, schon was anderes, wenn man etwas niederschreibt und es so von sich wegschreibt. Und ich glaube, dass dann die Wege, die danach geführt haben, es ist Schriftsteller sein, das kann man nicht planen. Also es ist wirklich auch sehr schwer, in Deutschland Karriere so zu machen in dieser Richtung. Ich hatte sehr, sehr viel Glück auch unterwegs, ja, nicht unbedingt alleine zu sein, im Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert zu haben, Freunde gehabt zu haben, die gerne lesen, schreiben und über Texte sprechen. Ja, und irgendwie jetzt bin ich hier und rede.
Aber es fängt ja schon früher an in der Schule. Ja. Da kann man ja auch als Flüchtlingskind, sagen wir mal, versickern.
Kann man. Ich hatte Glück, dass ich auf einer Schule war, an der Deutsch in Sonderklassen gelehrt wurde für Ausländer und für Neuankömmlinge in Deutschland. Und ich hatte einen wirklich wahnsinnig guten Lehrer, Deutschlehrer, der mir nicht nur die ersten Lektüren auf Deutsch empfohlen hatte und mir geholfen hatte, sondern mir auch, er hat mich erwischt beim Schreiben von Gedichten. Und er hat dann gesagt, ich würde gerne, dass du das auf Deutsch machst, wenn du es schon machst. Und er hat mich dann nach der Schule, das war eine Ganztagsschule, zwischen diesem Nachmittagsunterricht und dem Vormittagsunterricht in den Biologieraum mitgenommen und hat gesagt, Sascha, so, wir üben jetzt mal. Also du versuchst mal, deine eigenen Gedichte aus dem Bosnischen zu übersetzen und ich helfe dir, sie zu korrigieren. Und das war natürlich für mich eine super Erfahrung. Und wir haben dann, also der Höhepunkt war, dass er einmal am Ende des ersten Schuljahres, glaube ich, da war ich in der 10. Klasse, wir haben Hilde Domin behandelt, dass er eins von meinen Gedichten der Klasse zum Interpretieren gezeigt hat unter Pseudonym. Und das fand ich irgendwie total super.
Ja. Das klingt ja wie aus einem amerikanischen Spielfilm.
Ja, wirklich, also klingt so nach einer Geschichte eigentlich. Ich habe die oft erzählt und ich habe, also das Schöne ist, er hat mir heute geschrieben, der kommt wieder zu einer Lesung. Wir haben nach wie vor Kontakt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das nicht versickert, weil das war ja die Frage. Passiert genau in solchen Momenten. Jemand will dir helfen. Jemand sagt, du bist nicht nur ein Name, du bist nicht nur ein Flüchtling, du bist jemand mit einem Talent. In dem Fall war das eben das Schreiben. Ich hätte auch kleine Figürchen schnitzen können und der hätte gesagt, komm mal mit nach Hause und ich gebe dir ein richtiges Werkzeug dazu, weil das war es ja eigentlich. Ja. Und ich glaube, das Selbstbewusstsein, das aus so einer Begegnung kommt, das begleitet einen ein Leben lang. Man denkt, es gibt solche Leute, es gibt Deutschlehrer, die wirklich Lust haben, dir beim deutschen Schreiben helfen. Und das ist ja, der hat vielleicht nicht mal das Potenzial in mir erkannt, aber der wollte mir eine Chance geben, diese Geschichten zu erzählen.
Aber jetzt muss er doch mächtig stolz auch sein, oder?
Der ist total stolz. Der ist wirklich sehr stolz. Ja.
Politiker müssen doch bei ihrer Geschichte auch feuchte Augen bekommen und ihre Nähe suchen wollen. Das leuchtende Integrationsvorbild. Ja. Sind Sie das?
Nee, hoffentlich nicht. Also ich glaube auch, ich hab mal eine Veranstaltung in Heidelberg, hat man mich, wie war das nochmal, ein Beispiel gelungener Integration genannt. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so in die Ecke gestellt gefühlt. Da war mir lieber noch die Bezeichnung Geflüchteter oder Flüchtling damals, von der man ja auch als Flüchtling ganz schnell wegkommen möchte eigentlich. Man will das ja nicht sein. Man will ja ganz normal. Ja, nee, ich bin, Integration ist ja nur bis zu einem Grad fremdbestimmt. Man muss schon selber sich den eigenen Grad Integration immer aussuchen. Und dazu gehört ja auch, rebellisch zu sein und sich zu äußern, auch gegen Dinge, die einem nicht gefallen. Und ich glaube, das passiert, das gut integriert sein ist eigentlich immer auch rückwirkend auf die eigene Kultur anwendbar. Das heißt, wenn man zu Hause nach wie vor, in meinem Fall in Bosnien ist und sich bestimmte Dinge, wenn es auch oberflächliche, banale Dinge wie das mit Cevapcici wirklich schmecken und dass ich wirklich Gerichte mit Zwiebeln mag und die Musik mir Tränen in die Augen treibt, wenn ich sie höre aus meinem Kulturraum, aber auch gleichzeitig durchaus mich mit Lindenberg anfreunden kann. Nee, also wenn man beide Kulturkreise angenommen hat, dann ist man eigentlich integriert.
Sie wollten mal Lehrer werden und schreiben doch jetzt beruflich, ja, professionell. Was hat den Ausschlag gegeben? Gab es da so ein Erweckungserlebnis?
Lehrer, also das hat mich, glaube ich, noch nie verlassen. Also es ist jetzt eher so, dass das eine, also das Schreiben, das professionelle Schreiben, ein bisschen die Oberhand gewonnen hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, jetzt gerade werden ja Lehrer auch gebraucht im Flüchtlingszusammenhang, das jetzt nach der Beendigung des Romans auch wieder zu machen. Wahrscheinlich auch durch die Erfahrungen des Spracherwerbs in meiner Anfangszeit in Deutschland, die wirklich positiv waren. Ich hatte wirklich Glück auf allen Ebenen. Möchte ich das gerne auch wieder zurückgeben. Deswegen das Unterrichten vom Deutschen als Fremdsprache ist auch von meiner Seite auch eine Art von Zurückgeben. Etwas, was mir damals wirklich Spaß gemacht hat und was mich weitergebracht hat, gebe ich jetzt auch gerne wieder. Aber trotzdem ist das Schreiben, also das ist eher Herzblut tatsächlich. Mhm.
Sascha Stanišić, auch in Ihrem neuen Buch, das ist so ein Band mit Erzählungen, der Titel Fallensteller, das ist vor allem diese besondere Sprache, diese Achtsamkeit gegenüber der Sprache, da ist so eine Empathie gegenüber dem Wort und den Sprachbildern. Sind Sie so ein Grammatikfetischist oder gehen Sie auch bei der Sprache vor allem auf Klang? Also der unwirsche Hirsch zum Beispiel habe ich jetzt bekommen.
Mhm. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das hängt wahnsinnig davon ab, welche Figur gerade spricht und wer der Erzähler von einer Geschichte ist. Nicht jede Geschichte eignet sich für solche Sprachspielereien. Mhm. Bei den ruhigeren Erzählern, die eher auf eine Art von Handlungsaktivität angewiesen sind, also eine Geschichte von Anfang bis zum Ende erzählen wollen, ohne großartig auf die Sprache zu achten, sind solche, ich nenne sie mal Spielereien, eigentlich fehl am Platze. Dann wären sie nur Schmuck für die Geschichte, das eigentlich unlogisch an der Stelle wäre. Also eine Geschichte in diesem Band handelt von einem alten Mann, der auf einer Bühne steht und ein Zauberstück vollführen möchte. Am Ende seines Lebens ist er zum ersten Mal als auf der Bühne und macht das jetzt. Da ist zum Beispiel für so etwas wenig Platz. Warum auch? Ja? Es ist ein alter Mann, der auf einer Bühne steht. Und während in dieser Geschichte eben sich auch ein Junge über Sprache und über Literatur auch ein bisschen Gedanken macht und er ist mit diesen Hirschen unterwegs und da darf man sich schon durchaus erlauben, diese Hirsche nicht nur Xbox spielen zu lassen mit ihnen zusammen, sondern auch ein bisschen sprachlich zu betonen. Das heißt also, jede Geschichte sucht sich ja den Anteil von Grammatik und von Sprachspiel aus und in dem Fall wäre es eben großer Anteil von Sprachspiel.
Können Sie vielleicht mal einfach ein paar Sätze lesen aus einer Ihrer Erzählungen?
Mache ich gerne. Mhm. Also in dieser Erzählung sind wir auf einem Rheinfluss und das sind zwei junge Männer oder ein junger Mann und eine junge Frau, so ganz klar wird das nicht. Aha. Und einer von den beiden stellt sich eben vor in dieser Situation, die ihn oder sie sehr überfordert, wie es war, als er Kind war. Als ich etwa 7 oder 10 oder 5 war, habe ich geglaubt, es gäbe einen Ort, an den alle unsere Sätze fliegen, nachdem sie ausgesprochen wurden. Stirbt man, kommt man dahin und kann allen Gesprächen zuhören, die seit am Beginn des Mundes geführt wurden. Auch meinen Selbstgesprächen und den Gesprächen meiner Mitschüler über mich, auch über Technik palaverten Schriftstellern und Schreien von Leuten, die beim Klettern auf einem Berg runterfallen und sterben, meinen Eltern zum Beispiel, oder Menschenrechtsaktivisten, oder Mo, der jetzt endlich mit dem Grund unseres Aufenthalts auf dem Floß das Gespräch eröffnet hat.
Die Sätze, die überdauern, überleben, in die Ewigkeit eingehen, in einen Sätzehimmel. Das ist tatsächlich auch so eine Geschichte, die Sie begleitet hat
als Kind. Ja, das ist komisch, ja. Also ich habe lange Zeit nach einer Figur gesucht, der ich diese Vorstellung davon, was mit den Sätzen passiert, die wir nicht gehört haben. Und als Kind gab es eine Zeit, da dachte ich tatsächlich, es gäbe so etwas wie einen Speicher für Sätze. Das heißt, wenn ich diesen Raum jetzt verlassen habe und es findet hier ein Gespräch zwischen dem Tontechniker und Ihnen. Dieses Gespräch werde ich nicht mitbekommen, zeitlebens. Aber es gibt diesen einen Ort, wenn wir sterben, kommen wir alle dahin und dürfen, wenn wir wollen, uns all diese Gespräche noch einmal anhören. Und ich finde das eine komische Vorstellung, auch ein bisschen absurd natürlich. Aber irgendwie habe ich es gehofft fast, dass es so ist. Ich wollte unbedingt irgendwann alles gehört haben, was gesagt worden ist. Und ja, und das ist jetzt in den Text eingeflossen.
Das ist auch eine sehr tröstliche Vorstellung.
Eigentlich schon, ne? Also man will ja zwar nicht alles hören. Das wäre auch besser vielleicht, wenn wir nicht alles hören. Mhm. Aber in dem Fall, in dieser jugendlichen oder kindlichen Vorstellung, ist das eine tröstliche Vorstellung.
Die Geschichte, aus der Sie gerade vorgelesen haben, da sind zwei junge Leute eben auf einem Roadtrip durch Europa. Ein bisschen, sag ich mal, wie Chick für Erwachsene, ganz toll, rasant geschrieben. Dann gibt es zum Beispiel Billard Kasatschok über einen Abend, ein Spielduell in einer Billardkneipe, so ein eigener Mikrokosmos. Oder die Geschichten um Georg Horvath, das ist ein Justiziar auf Geschäftsreise in Brasilien, ein Mitarbeiter einer Brauerei, der am Flughafen in ein falsches Taxi steigt sozusagen. Auch so eine Art Roadtrip. Seine Geschichte, diese Figur, finde ich, die hätte auch genug Kraft für einen eigenen Roman gegeben. Warum haben Sie keinen Roman geschrieben?
Das freut mich sehr, dass das so gesehen werden kann. Ich musste mich tatsächlich bremsen. Also bei beiden Geschichten, bei Mo und ich, bei diesen beiden Figuren, die hier auf diesem Rheinfluss sind und auch bei Georg Horvath. Ich glaube, es war einfach dieser Drang, der mich jetzt seit 2-3 Jahren begleitet, kurze Stoffe auch kurz zu erzählen und mich kurz zu fassen, der dazu geführt hat, dass ich auch potenziell romanfähige Figuren nicht, ich habe ihnen einfach nicht erlaubt, sich so weit zu bewegen, dass es zu einem Roman kommt. Aber das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal und gerade Mo und ich, diese beiden Halunken, die sich durch Europa bewegen, von einem absurden Ort zum nächsten, das sind zwei, die mich nach wie vor begleiten, obwohl das Schreiben des Textes jetzt schon sicher ein Jahr zurückliegt. Und ich glaube schon, dass ich gerne sie noch weiter auf diese Reise schicken möchte. Und da ich selber ja jetzt auf die Lesereise gehe, würde mich nicht wundern, wenn ich dann ihre kleine Existenz in dem Buch anreichern würde. Also ja, vielleicht sehen wir uns in 2 Jahren wieder hier und wir reden über Mo und ich exklusiv.
Mhm. Aber sagt der Verlag nicht, ach ja, nur Erzählungen? Sagen wir mal, hat der Lektor da nicht ein bisschen traurig geguckt, wenn Sascha Stanisic, der Neue, das muss doch ein Roman sein eigentlich, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also mein Verlag ist super, was das angeht. Die sagen einem eigentlich nicht, was sie jetzt erwarten oder so. Im Gegenteil, also ich glaube, ich habe mit 2 Lektoren jetzt gearbeitet. Das sind Umstände, die dazu geführt haben. Und ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die waren beide froh, dass es jetzt bei mir zu einer kurzen Form gekommen ist. Weil sie nämlich bei beiden Büchern bisher das ausschweifende Erzählen von mir vielleicht auch so ein bisschen überdrüssig sind. Also ich will es gar nicht jetzt, ich interpretiere so ein bisschen, aber ich glaube, sie sind ganz froh, dass man jetzt nicht 500 Seiten hat, die man jetzt auf 300 runterkürzt, sondern dass sie klare, kleine Formen und kleine Geschichten haben, die so sind, wie sie sind auf 10 Seiten.
Und auf diesen 10 Seiten entsteht auch immer wieder trotzdem so ein poetischer Sog. Jeder Satz bekommt auch über geschilderte Banalitäten und Einfachheiten so eine Tiefe. Drechseln Sie an den Sätzen, arbeiten Sie, feiern Sie oder fließt das?
Boah, das wäre schön, wenn das fließen würde. Nee, ich arbeite schon sehr stark daran. Oft ist es aber so, dass gerade solche Alltagsgespräche, die ich hochkomisch finde, die mir zukommen, weil ich sie irgendwo überhöre in der Straßenbahn oder wie auch immer, da muss ich nicht viel machen. Oft entsteht Alltagskomik aus der Situation heraus und ich muss nur versuchen, die einzubetten in eine entstehende Figurenkonstellation oder in eine vorhandene Geschichte. Aber es gibt dann durchaus, leider den großen Teil davon ist ausgedacht und da ist wirklich auch jeder Satz, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, wie lange ich dafür brauche, sage ich immer, dass jeder Satz in dem Moment des Schreibens der perfekte Satz für mich sein muss, auf Papier. Das natürlich nicht der perfekte Satz ist, erfahre ich ja viel später durch die Lektüre des eigenen Textes. Aber der Versuch ist wirklich da, dass Sie als Leser das Gefühl haben, jemand hat sich da wirklich jetzt ins Zeug gelegt und er möchte gerne, dass mit dieser wunderbaren Sprache, ja, er möchte gerne zeigen, was geht. Und das versuche ich wirklich mit all meinen Texten.
Die Texte stecken auch voller surrealer Momente, ja, und voller Fantasie. Diese Texte entstehen ja auch unterwegs auf Reisen, so mit Fantasie und mit Technik, oder? Wie funktioniert
das? Ja, ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen rausgewagt aus dem realistischen Erzählen. Ich wollte auch versuchen, wie kann ich denn hier übertreiben, damit die Geschichten zwar noch weiterhin vorstellbar sind, also damit sie so, wie sie passieren auf Papier, auch in der Wirklichkeit ja, passieren könnten. Andererseits gefällt mir das, auf Reisen zu beobachten, wo gibt es hier Unregelmäßigkeit, wo gibt es hier Abweichung von der Norm? Weil das sind ja die Geschichten, die uns, wenn wir ganz ehrlich sind, auch interessieren. Also die 1000. Geschichte über einen Handelsreisenden, dem einfach nichts passiert, der einfach zu Hause vielleicht ein bisschen Probleme mit seiner Ehefrau hat und dann sich dort ein bisschen von ihr löst, das wollen wir nicht wissen. Aber jemand, der eben wie bei mir jetzt ein Handelsreisender ist, der plötzlich in einer Entführungssituation oder sich selber freiwillig Entführungssituation oder sich selber gerne verwechseln lässt, damit der nicht mehr der sein muss, der eigentlich ist. Also das ist doch schon, das ist schon viel interessanter. Und wo landet der denn? Wo kommt er letzten Endes an? Das sind die Geschichten, die mich interessieren. Was passiert, wenn wir aus unserem alltäglichen Trott rausgebracht werden? Was verändert es an uns? Was passiert in dem Moment, wo wir nicht mehr die sind, die wir vor diesem Moment der Verwechslung sind?
Von Ihren Nachbarn habe ich gehört, da brennt oft noch nachts lange Licht, wenn Sie schreiben. Also Sie sind auch so Nachtarbeiter. Ne?
Ja, das ist jetzt genau auch ein bisschen geschuldet der privaten Situation. Wir haben einen kleinen Sohn zu Hause und wenn er schläft, dann ist dann Arbeit. Also davor ist Sohn, nach Sohn ist Arbeit. Und das führt schon zu mancher Nachtschicht, aber das ist schön, weil diese Ruhe und die Stimmung und wir leben zwar tatsächlich auch ruhig in einem Hinterhof, aber Nacht hat was. Also ich bin nicht jemand, der jetzt Nächte sich um die Ohren schlägt. Das war früher mit Computerspielen eher der Fall. Aber jetzt so bis 2, 3, wenn so die Stadt langsam sich schlafen legt, man hört nur noch den Hafen unten, das ist in Hamburg wirklich wunderschön. Und da entstehen bei mir sehr, sehr viele Texte.
Ich habe auch mal gelesen, Sie haben früher als Student noch in der ärztlichen Zentralbibliothek geschrieben.
Ach, also gar nicht als Student, tatsächlich jetzt, als ich nach Hamburg gezogen bin.
Ach, wirklich an Hamburg noch?
Vor dem Fest, mein letzter Roman, ich will mal sagen, zu einem Drittel ist er hier in Hamburg entstanden und ich finde...
Undercover. Bei den Ärzten.
Ja, undercover, ja. Also ich erzähle immer die Anekdote, die Leute glauben es mir immer nicht. Es war ein Sonntag, glaube ich, und ich saß eben in der Bibliothek im UKE und eine ältere Frau kam auf mich zu und ich habe gearbeitet, aber sie konnte jetzt nicht sehen, dass ich jetzt nicht Student bin. Jedenfalls suchte sie nach einem Buch und sie sprach mich auch an und sagte, Entschuldigung, wenn ich Sie mal kurz stören darf, also ich können Sie mir ganz kurz helfen, wenn man so richtig auf den Hintern gefallen hat und sich richtig wehgetan und es tut seit Wochen weh, wo finde ich denn so die Beschreibung davon, was da sein könnte? Und mir ist wirklich nichts eingefallen, als zu sagen, tut mir leid, ich kenne mich da nicht aus, ich bin Dermatologe. Das tut mir bis heute wirklich leid und ich hoffe, sie hat trotzdem was gefunden. Aber genau, also jedenfalls, ich arbeite da wirklich wahnsinnig gerne, weil angehende Ärzte eine, Gott sei Dank, eine Riesenkonzentration an den Tag legen, wenn sie lernen. Und die lernen wirklich viel. Und es ist eine wahnsinnig ruhige und wirklich fokussierte Stimmung da und da arbeite ich nach wie vor sehr gerne.
Sascha Stanišić, Ihr zweiter Roman war eben ein ganz großer Erfolg vor dem Fest. Der Roman wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Und ich sag mal, nach so einem großen Erfolg, fängt man da wieder ganz normal an zu schreiben? Oder wie sehr sitzt einem der Erfolg im Nacken? Das neue Buch, das muss ja mindestens so gut werden.
Das ist wirklich eine wichtige Frage für mich. Nach dem ersten Roman sind ja 8 Jahre vergangen zwischen Wie der Soldat das Grammophon repariert und vor dem Fest und ich habe 4 Jahre lang eigentlich kaum ein Wort aufs Papier gebracht, aber es hatte eher damit zu tun, dass ich ständig auf Reise war. Das Buch war in über 30 Sprachen übersetzt und mit jeder neuen Übersetzung kamen die Einladungen ins Ausland zu fahren und das Buch vorzustellen. Und das habe ich alles dankend angenommen. Ich dachte, wann sonst hast du die Gelegenheit? Jetzt nützt sie und sieh die Welt. Und diese Geschichten sind tatsächlich auch jetzt in den Band auch eingeflossen. Und diesmal war das aber eben nicht so. Diesmal hatte ich ja schon Ideen für weitere Geschichten. Andere waren schon geschrieben worden, mussten überarbeitet werden. Das heißt, ich hatte ein klares Konzept im Kopf. Ich wusste ganz genau, ich möchte gerne jetzt einen Erzählungsband machen. Ich hatte auch Ruhe und Zeit dafür, das zu machen. Das heißt, dieser Erfolg des zweiten Buches war überhaupt nicht hinderlich, was den Schreibprozess angeht. Im Gegenteil, es hat mir bestätigt, dass ich damit, was ich mache, auch Leute erreiche und dass ich das auch sehr gerne mache, habe ich einfach wirklich nochmal Gas gegeben und dachte, jetzt wartest du nicht 8 Jahre, sondern du versuchst so schnell wie möglich ein neues Buch zu machen.
Vor dem Fest spielt in der Uckermark. Ausgerechnet. Wie sind Sie jetzt da hingekommen?
Ja, wenn ich auf Lesereise bin, dann diese Frage wird mir oft gestellt, dann habe ich mir vorher immer überlegt, was gibt es für einen Ort in der Nähe von einem Lesungsort, einen ganz kleinen Ort. Und dann nenne ich den und sage, es hätte auch dort spielen. Also es hätte auch in Stade spielen können. So, und es ist wirklich so. Ich kam mit einer Geschichte in die Uckermark, die einfach in der Provinz spielen hätte sollen. Entsprechende geografische oder politische oder gesellschaftliche Marker hatte. Ich hatte nur ein Nest irgendwo in der Provinz und hatte ein paar Charaktere darin. Und eine Freundin, die in diesem Nest, das ich mir ausgedacht hatte, etwas erkannt hatte, das sie schon kannte, weil sie dort Urlaub machte, nahm mich eben in die Uckermark. Deswegen sage ich mal, das hätte auch, wenn sie gesagt hat, hör mal zu, in Thüringen, da bin ich immer im Urlaub, dann wäre es vielleicht ein thüringisches Dorf geworden. Das heißt, die Uckermark kam eher zu mir. Ich habe sie mir nicht wirklich ausgesucht. Das hatte aber dann dazu geführt, dass ich eine wahnsinnig lange Zeit der Recherche aufbringen musste, weil ich kam dahin und ich kannte mich nicht wirklich aus. Ich kannte die Leute nicht. Ich kannte auch die DDR-Geschichte in der Provinz nur, also, was man so halt kennt, ne? Und es war aber ein dankbarer Prozess. Ich hab sehr viele wahnsinnig interessierte und interessante Menschen kennengelernt, die dann auch Teile des Buchs geworden sind, letzten Endes Figuren des Buchs geworden sind. Ich habe mir die Uckermark dann über 2 Jahre hinweg angeeignet, indem ich immer wieder hingefahren bin und sie zum Teil des Buchs gemacht. Und die wurde erst dann interessant während der Recherche. Ich habe nicht von vornherein gesagt, ah, Uckermark, grandios, ah, das fehlt der deutschsprachigen Literatur, das mache ich jetzt unbedingt. Sondern es war so, dass ich, während ich da war, gedacht habe, oh, das könnte wirklich spannend sein.
Die Pausen zwischen den Büchern, das ist ja auch eine finanzielle Frage. Mhm, wie überlebt man da? Hangelt man sich da von Stipendium zu Stipendium oder hat sich das erste Buch wirklich so sahnemäßig gut verkauft, dass man keine Sorgen hat? Oder Sie haben auch Stadtschreiberposten gehabt?
Genau, es ist eine Mischung aus genau diesen Dingen. Also es ist auch von Autor zu Autor verschieden. Wenn ich die Antwort ein bisschen allgemeiner formulieren kann, dann sieht man, dass mein Fall einfach ein Einzelfall ist. Ich habe eine Mischung aus Verdienst vom Verkauf des ersten Buches, Honorare für Lesungen, in Deutschland ja relativ gut dotiert, also das ist auch eine Art Nebenverdienst, dann eben Stipendien, die dazu kamen als Stadtschreiber und schließlich auch Auftragsarbeiten, die ich angenommen habe, um dann ja die laufenden Kosten begleichen zu können. Das muss nicht so sein. Also man muss sich nicht so entlanghangeln an verschiedenen Konzepten, die es in Deutschland gibt. Man kann auch einen ganz normalen Nebenjob haben. Das hatte ich vor dem ersten Buch zum Beispiel beim Schreiben. Ich habe gekellnert in Leipzig. Man kann also einen Nebenjob haben und dann an den Nachmittagen und an den Abenden schreiben oder vor der Arbeit schreiben. Jo Ländle, der Verleger von Hansa, der schreibt zum Beispiel, der steht immer ganz früh morgens auf und schreibt vor der Arbeit. Also es gibt verschiedenste Konzepte, wie man zum Schreiben kommt und wie man verdient. Jetzt ist so der Zustand, dass ich schon den Vorschuss für das nächste Buch hatte, also bei dem Erzählungsband, sodass ich davon mir leisten konnte, gar keine Auftragsarbeiten anzunehmen, sondern nur von dem Vorschuss für das Honorar für das nächste Buch, eben das nächste Buch zu schreiben. Und das finde ich befreiend und irgendwie auch schön. Also ich finde, also man bekommt schon eine Art Lohn im Voraus, damit man die Arbeit zu Ende bringen kann. Und also das wäre der optimale Lauf der Dinge eigentlich.
Das ist ja auch, wenn man jetzt eine Familie hat, Sie haben jetzt ja ein kleines Kind, einen Sohn, dann braucht man ja auch ein bisschen mehr Sicherheit.
Ja? Absolut, und es ist echt gut dann zu wissen, dieses Vorschusshonorar, das Buch ist auch noch nicht da, aber ich kann in der Zeit kann ich mit meiner Familie dieses Leben hier leben. Und es wäre sonst echt mit zu vielen Unsicherheiten verbunden und da weiß man nicht, dann leidet auch das Schreiben vielleicht darunter. Also ich bin froh, wenn ich eine Art von Auffangnetz habe, wenn es auch nur Auftragsarbeiten sind, das hilft mir trotzdem so über die Runden zu kommen.
Und Ihrem Sohn, lesen Sie dem auch vor? Welche Rolle spielt da Sprache?
Also, er ist noch zu jung, ja. Ich lese ihm tatsächlich schon vor. Ah. Er ist jetzt 15 Monate. Ich spreche mit ihm Serbo-Kroatisch, Bosnisch. Meine Freundin spricht mit ihm Deutsch. Das ist auch erwünscht so. Sonst würden ihn die Großeltern zum Beispiel gar nicht verstehen. Und das ist ganz interessant für ihn. Er wendet das jetzt auch an, aber vollkommen beliebig. Also er benutzt für manche Begriffe das deutsche Wort, für manche das bosnische Wort. Man weiß genau nicht genau, was er jetzt sagen will. Die Hoffnung ist natürlich, dass er das Bosnische so weit annimmt, dass er zumindest das verstehen kann und sich mit uns unterhalten kann, also mit meiner Seite der Familie. Ich finde es ein Geschenk einem Kind, man muss da nicht drüber nachdenken lange, ein Geschenk, eine zweite Sprache mitzugeben am Anfang, und in dem Fall ist es eben Bosnisch.
Sie haben Ihrem Sohn auch einen Twitter-Account angelegt.
Ja,
wie sieht er aus?
Also im Moment ist er ja ein privater Account, also man kann nicht mitlesen, und ich bespiele diesen Account mit Erzählungen über meinen Sohn, Erlebnissen, die ihn im Alltäglichen beeinflussen, mit seinen ersten Wörtern, all das, was man sich vielleicht in ein kleines Buch schreiben würde, aber mit so einem kleinen Anspruch, in 140 Zeichen kleine Geschichten dabei zu erzählen. Also es werden nicht nur Fakten genannt, oh, heute hast du dein erstes Wort gesagt, sondern ich versuche einen Zusammenhang zu kreieren, ich versuche das so ein bisschen auch humorvoll zu erzählen. Zum Beispiel gibt es einen ganzen Strang, was bringt dich zum Weinen? Also ich erzähle immer nur, was ihn zu Weinen gebracht hat, und das ist total absurd, was ihn zu Weinen bringt manchmal. Heute haben wir in der Kita-Eingewöhnung den 5. Tag gehabt, glaube ich, und er hat beobachtet, wie 2 Kinder um eine kleine Spielente streiten. Und noch bevor, und es war klar, dass eins weinen wird, es wurde schon ruppig, aber bevor das passierte, begann er schon zu weinen, als würde er schon ahnen, das endet in Tränen. Der schaut ja, der war total fixiert auf dieses Duell, und dann begann auch das zweite Kind zu weinen. Und da dachte ich mir, das ist ja perfekt. Also so viel Empathie hat er schon für die Welt.
Schön.
Ja, schön.
Sie haben sich einen Song ausgesucht von einer Independent Band, The Decemberists, und der Song heißt Engine Driver. Warum den und warum diese Band?
Es ist ein mittelguter Song. Ich finde den gar nicht so richtig super. Aber er hat bei allen drei Büchern, jetzt, die ich geschrieben habe, war das der Abschlusssong, der einmal von einem Freund von mir bei dem ersten Buch, als ich gesagt habe, du Thomas, ich bin jetzt fertig, das war jetzt der letzte Punkt, ich bin jetzt fertig, hat er das angemacht. Und eine Zeile in diesem Song ist, I'm a writer, writer of fictions. Und ich fand es, so banal es auch ist, fand ich das irgendwie schön, dass in dem Moment, wo mein erstes Buch beendet war, war ich endlich das, was ich vielleicht meine ganze Kindheit hindurch, wir haben ja schon darüber gesprochen, ich habe schon als Kind geschrieben, und dass das endlich jetzt passiert ist. Ich habe jetzt endlich ein Buch geschrieben, und dann kam dieses Lied, und wie gesagt, es ist kein gutes Lied, aber es hat so ein paar so Anklänge, was es bedeutet, ein Romanschreiber zu sein. Und das fand ich irgendwie schön. Das habe ich jetzt dann aktiv benutzt beim zweiten und jetzt auch beim dritten Buch. Da habe ich natürlich mir selber das vorgespielt. Am Ende, beim letzten Punkt, als Ritual habe ich das Lied angemacht. Und obwohl es, wie gesagt, kein so gutes Lied ist, bekomme ich immer so eine Gänsehaut und denke, I'm a writer, writer of fiction. I'm a county.
Sascha Stanišić im Talk bei NDR Info. Vor 2 Jahren, da standen Sie plötzlich im Epizentrum einer Literaturdebatte, im Feuilleton. Nach Ihrem Roman Vor dem Fest, da ätzte Maxim Biller in der Zeit, der ist ja jetzt auch Moderator beim Literarischen Quartett mittlerweile, Sie seien sowas wie feige angepasst an den deutschen Mainstream-Standard. Wie hat sich das denn angefühlt? Da streiten plötzlich Menschen, es geht hin und her und es geht um einen selbst.
Ja, das war echt witzig. Ich war bei meinen Eltern und das Buch war noch gar nicht erschienen. Und dann bekam ich eine Mail von einem Freund aus Heidelberg, ob ich das schon gesehen hätte und schon gelesen hätte, und dachte, was ist denn da los? Und dann habe ich es gelesen und dachte, was ist denn da jetzt los? Das Buch ist noch gar nicht da. Was habt ihr denn alle? Und das war interessant. Ich habe mich da zurückgehalten und dachte, interessante Standpunkte. Der hatte wirklich auch interessante Standpunkte. Der will ja eigentlich, und das finde ich auch gut, er fordert ja von der deutschen oder deutschsprachigen Literatur eine gewisse Intensität im Umgang mit den Inhalten. Und auch eine Ehrlichkeit, dass man sich auch zu der eigenen Biografie bekennt und darüber auch sich äußert und Texte schreibt, so wie er es jetzt auch mit dem letzten Roman von sich selber auch gemacht hat. Man kennt ja von Maxim Biller die Provokation als Stilmittel gewissermaßen. Was ich so ein bisschen überdreht fand, war eben diese Forderung, ich soll über Leute wie ich selbst schreiben. Weil das klingt, finde ich, auf eine, wenn man das so ein bisschen übersetzt und man sagt, was ich, einem afrikanischen Autor, du sollst über Leute wie dich selbst schreiben, ist ein antiquiertes Bild von Literatur. Literatur ist eben so schön, weil wir uns auf alles, was hier da draußen vor sich geht, verlassen können und daraus Texte und Geschichten machen können. Wenn man sich nur auf sich selber zurückwerfen müsste, dann wäre es, wir hätten so viele Autoren nicht, die eben sich befreit haben von dem biografischen Schreiben und auch Autoren, die den Wechsel aus einer Sprache in die andere gemacht haben und damit auch andere Inhalte erobert haben. Nabokov zum Beispiel hätten wir nicht oder Konrad hätten wir nicht. Und das fand ich seltsam, zumal er eben das Buch ja gar nicht gelesen hatte.
In diesem Konflikt sind Ihnen ja viele Kritiker und auch andere Literaten beigesprungen. Wie zart sind denn so Schriftstellerseelen? Also auch wenn man, lesen Sie Ihre Kritiken, die in den Zeitungen?
Ja, ich lese nicht sofort. Ich lasse immer ein bisschen Zeit vorbeigehen, weil man am Anfang, wenn man das Buch fertig gestellt hat, hat man noch diesen Eindruck von 2-3 Jahren Arbeit und dann kommt jemand und macht das gleich zunichte. Das ist wirklich unangenehm. Also das möchte auch kein Tischler haben, dass man saß da monatelang und jemand sagt, guck mal das Bein, aber das ist doch, das geht doch nicht. So, und ich lasse Zeit vergehen, dann lese schon viel, nicht alles. Und was aber gut war, wenn ich jetzt ganz pragmatisch darüber denke, das Buch war dann in aller Munde. Also der Biller kritisiert ein Thema, also er kritisiert ja gar nicht den Stoff und die ästhetische Ausarbeitung, der kennt es ja gar nicht. Er kritisiert mich als Bosnier quasi, der über die Uckermark schreibt. Und plötzlich ist das Buch in aller Munde und ich muss echt sagen, danke Herr Biller, es war ja super. Jeder wusste dann von dem Buch. Ja, so.
Sascha Stanišić, Ihr erster Roman, Wie der Soldat das Grammophon repariert, in 31 Sprachen übersetzt, hat man dann das Gefühl schon, oh, jetzt habe ich es geschafft?
Nee, gar nicht, weil es so eine persönliche Geschichte war, die mir im Vergleich wahnsinnig leicht zu schreiben gefallen. Auch zwar behandelt es emotional auch meine Familie und hat sehr viel mit meinem Werdegang zu tun. Und es ist nicht einfach, über die Flucht zu schreiben, über den Krieg zu schreiben. Aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass das nicht das Meisterstück gewesen ist. Also ich dachte, das ist, diese Geschichte wollte ich immer schon schreiben. Sie waren schon da. Die Recherche ist mir relativ leicht gefallen, weil sehr viele Geschichten von meiner Familie kamen. Ich musste im Grunde, so blöd es auch klingt, nur mich hinsetzen und sie aufschreiben. So, das ist natürlich nicht so. Es hat immer 4 Jahre gedauert, das zu machen. Aber ich fand vor dem Fest und jetzt auch die Erzählungen in vielfacher Hinsicht ja, schwieriger zu fassen, zu schreiben. Und erst jetzt habe ich so langsam das Gefühl, habe ich heute auch zu Hause gescherzt, mich wirklich mit vollem Ernst als Schriftsteller bezeichnen zu dürfen. Ich habe mich in 2 Büchern mit 2 vollkommen verschiedenen Inhalten, ich habe mich darauf eingelassen, auch erzählerisch unterschiedlich mich auszuprobieren. Und nun habe ich auch noch eine 2. Form dazu genommen. Jetzt kann ich eigentlich mit vollem Ernst sagen, ich bin nicht nur Schriftsteller, Darsteller, sondern ich bin es wirklich. Ja? Ich verdiene damit mein Geld und ich versuche mich, ich experimentiere. So. Das war nach dem ersten Buch nicht so.
Aber immerhin 31 Sprachen, also wirklich ein internationaler Erfolg auch. Das Buch, das spielt in Visegrad, da sind Sie ja auch geboren und es spielt zu Beginn des Jugoslawienkrieges. Erst ist es so ein bisschen so wie Bullerbü auf dem Balkan, wunderschöne Dorfgeschichten, aber im Hintergrund, da brummt es bedrohlich, wie heißt es im Buch, die Lage, die politische Lage, die dann auch eskaliert, bis Bomben fallen, der Krieg ausbricht und es geht um die Welt des jungen Alexander. Und Sie haben schon angedeutet, wie viel Sascha steckt denn in Alexander?
Ja, schon viel. Alexander ist ein anderer Junge, als ich es je gewesen bin. Ich war nicht so verspielt, ich war nicht so als Kind, nicht so neugierig vielleicht auch, wie es Alexander ist. Ich wollte mich lieber, wenn in solchen Krisensituationen irgendwo Gefahr drohte, habe ich mich eher versteckt und der geht eher hin. Aber ansonsten, das, was er dann erlebt, ist das, was ich erlebt habe oder was mir erzählt worden ist. Also man kann schon sagen, dass gerade diese Vorkriegsgeschichten und die ersten Tage im bosnischen Bürgerkrieg, dass die sehr nah an meine Erfahrungen rankommen.
Wie ist denn noch Ihr Bosnisch?
Sehr gut. Also ja. Flüssig. Flüssig? Wir können es gerne flüssig, genau. Wir können es gerne mal ausprobieren.
Ja, sagen Sie mal, wie klingt denn Bosnisch?
Ponovo pada kiša u Hamburgu kao i uvijek što u Hamburgu kiša pada.
Das klingt sehr authentisch zumindest. Und jetzt haben Sie hoffentlich nichts Schlimmes gesagt, sondern
nein, haben gesagt,
irgendwas mit Hamburg.
Genau. In Hamburg regnet schon wieder, wie es immer in Hamburg regnet.
Genau. Wie ist denn das mit den Bosniern? Sind Sie bekannt in Bosnien? Und sagen Sie, da ist unser Sascha, der Literat, der in Deutschland Karriere
macht. Ja, das ist interessant. Auch das ist eine Spiegelung dieser Geschichte eigentlich, von der wir es gerade hatten. Es beginnt eine Vereinnahmung. Je bekannter ich im Ausland, also in Deutschland werde, desto interessanter werde ich auch für die bosnischen Medien. Jetzt war bei Huffington Post, hat mir jemand einen Artikel geschickt.
Das Internetportal.
Ja, das Internetportal, genau. 17 Flüchtlinge, die Deutschland verändert haben. Und da war ich darunter neben Neven Subotic, dem Verteidiger von Borussia Dortmund. Wo man sich auch fragt, was ist denn hier los? Und das haben aber tatsächlich dann also so 3, 4 relativ wichtige Nachrichtenportale übernommen, relativ unkommentiert den Text übersetzt, hingestellt. Und die Leute fragen natürlich in den Kommentaren, wer ist das? Warum kennt ihr denn nicht? Also ich bin da nicht bekannt. Die Bücher sind zwar übersetzt, aber ich bin keine Prominenz oder so. Aber man ist sehr stolz darauf, wenn man mich kennt, dann ist man stolz darauf, dass es ein Bosnier in Deutschland geschafft hat.
Sie waren 14, als der Krieg ausbrach. Menschen fliehen jetzt wieder vor Krieg und sie fliehen auch nach Deutschland, eben nicht ins direkte Nachbarland. Wie viel haben diese neuen Bilder und diese Geschichten noch mit Ihnen zu tun oder was lösen die aus?
Ja, die Geschichte wiederholte schon stark, auch die Gespräche über die Flucht und die Behandlung der Geflüchteten. Ich kam 92 nach Deutschland, damals mit meiner Familie, in dieser ersten Welle der sogenannten Balkanflüchtlinge. Und ich kann mich noch erinnern, dass damals bereits wir gewarnt worden sind, uns also nicht unbedingt auf der Straße laut zu äußern. Die Stimmung war sehr aufgeladen. Also nur als Beispiel, etwa 2 Wochen nach unserer Ankunft hat es in Rostock-Lichterhagen gebrannt. Wir verstanden halt nicht, was in den Medien geschrieben wurde. Es hat uns auch nicht großartig interessiert. Es war ja wichtiger, irgendwie akut zurechtzukommen. Und wir hatten 3 Koffer mehr, nicht so als das, was in der Gesellschaft passiert. Aber gespürt hat man es schon, also auch in der Schule. Und je mehr Deutsch dazu kam, also je mehr man verstand, desto mehr verstand man, dass man zwar an einem sicheren Ort war, theoretisch, aber dass Gefahr trotzdem bestand, nur weil man eben eine fremde Sprache hatte. Es ist wie ein Déjà-vu, dass auch zum Beispiel privat wahnsinnig viel getan wird. Damals waren wir die Empfänger dieser Hilfe, dass einfach Leute sich zusammengetan haben und uns und für uns gespendet haben, dass wir Kleiderspenden bekommen haben. Auch das gebe ich jetzt als Deutscher zurück an diejenigen, die bedürftig sind. Also auch das ist eine Wiederholung, dass von Staat her, ob es Unwille oder Unvermögen ist, sei dahingestellt. Aber auch da kommt ja sehr wenig.
Ach,
man organisiert sich.
In Hamburg hat es natürlich schon sehr viel passiert.
Absolut, ja. Aber vor allem jetzt auch am Anfang auf der privaten Ebene, dass man sich zusammengetan hat und hingegangen ist und gesagt hat, wir empfangen die Leute am Bahnhof, wir helfen ihnen hier, überhaupt die Unterkunft zu finden.
Da haben sie auch mit, machen sie auch mit? Oder haben
da
sie
haben natürlich mitgemacht, klar. Aber das ist ja auch eine große Dankbarkeit, die in einem ist. Man möchte das ja, man weiß ja, wie wichtig das ist für einen selber, der hier ankommt. Also all diese Geschichten, die lassen mich alles andere als kalt. Also die schlagen sich auch in meinen Texten nieder und man versucht ja eigentlich die ganze Zeit darüber nachzudenken, wie kann ich am effektivsten, wenn es auch nur eine kleine Anzahl von Leuten ist, wie kann ich am effektivsten helfen? Was kann ich denn tun, damit man für diese 5 Familien hier, für diese 3 Schüler, ein Beispiel in Prenzlau, was wollen die? Was kann ich ihnen als Sascha Stanisic geben? Ist das eine Spende? Ist das täglich 2 Stunden Deutschunterricht? Und das mache ich und das ist super. Und ich finde, wenn jeder von, also jetzt kommt jetzt so, ja, aber wenn jeder von uns sich diesen Gedanken, was kann ich, was ist mein Talent, was kann ich mit diesem Talent für Geflüchtete tun, für Vertriebene tun und das dann auch tun, das wäre eigentlich total großartig. Dann wäre dieses Déjà-vu vielleicht gar nicht so stark.
Im neuen Buch Fallensteller, nämlich in der Titelerzählung, die in der Uckermark wieder spielt, da geht es um Wölfe, die kommen und auch um die irrationale Angst der Menschen vor den Wölfen und es geht auch um Flüchtlinge und um irrationale Ängste vor den Flüchtlingen. Wie ist das als Autor mit selbst einer Flüchtlingsgeschichte? Fühlt man da eine Verpflichtung, auch dieses Thema immer wieder auftauchen zu lassen?
Im Grunde darf es nichts damit zu tun haben, dass ich selber geflüchtet bin und dass ich selber dieses Schicksal mit vielen teile. Also im Gegenteil, es sollte eigentlich unser aller Anliegen sein, sich zu engagieren und zu helfen. Ich als Autor habe in meiner Tätigkeit als Autor eben die Erzählung in dem Fall oder das Stilmittel des Vergleiches in dem Fall mit den Wölfen, die ja von den einen beschützt werden zu Recht und von den anderen befeindet werden. Ich versuche mit meinen Mitteln bestimmte Themen zu berühren, die in der Gesellschaft jetzt heute akut sind. Vielleicht auch zu zeigen, das glaube ich läuft falsch, das könnte man an dem Regler könnte man drehen, damit es nicht falsch läuft. Das sind kleine Bemühungen, die in Texten sich äußern, aber es ist mir schon wichtig zu sagen, dass das nicht daher kommt, dass ich dieses Schicksal kenne und dass es von mir als Flüchtling an die Flüchtlinge heute kommt, sondern das ist von mir als Schriftsteller und tatsächlich Deutscher, der jetzt die Gelegenheit hat, die Themen zu schriftlich zu besprechen, wenn man will.
Jetzt sind Sie ja wahrscheinlich schon wieder im Aufnahmemodus für ein neues Buch. Das heißt, Sie reisen wahrscheinlich viel, Sie werden auch viel lesen, sehr viel rezipieren, lesen Sie andere Bücher. Was nehmen Sie auf gerade? Was nehmen Sie jetzt gerade wahr in diesem kreativen Prozess?
Und jetzt ist es wirklich so, dass ich offen bin. Also ich habe schon eine Ahnung, wo es weitergehen könnte. Aber ich hätte jetzt total Lust, wahrscheinlich durch die Erfahrung mit meinem Sohn ein Kinderbuch zu machen. Und ich habe da auch so eine kleine Idee. Also ich würde gerne einen Jungen, der eine traumatische Erfahrung mit einem Gewässer gemacht hat. Also entweder hat er beobachtet, dass jemand trinkt oder er ist selber beinahe ertrunken, aber er hat große Angst vor Gewässern. Also sogar wenn ein Eimer voll steht, geht er lieber weg. So. Also so ein bisschen auch überdreht. Er will aber diese Angst bekämpfen, weil ihn auch alle sagen, du musst jetzt bekämpfen. Und der versucht dann, ein Teich zu werden. Also er bemüht sich dann aber in einem bestimmten Augenblick, ein Teich zu werden. Er versucht, sich vorzustellen, was müsste man jetzt machen als Theo, als dieses Kind, das ich bin, um selber ein Gewässer zu werden.
Also so. Auch wie sowas Fantastisches,
genau, Surrealistisches. Genau, so, es beginnt als eine traumatische, als eine Bearbeitung eines traumatischen Erlebnisses und steigert sich in so eine leichte, fantastische Welt hinein.
Ins Gegenteil, denn also sozusagen, genau. Also von der Phobie möchte man sozusagen zur Identität.
Genau, wenn ich Gewässer bin, dann kann ich nicht in einem Gewässer ertrinken.
Fallensteller, das ist die Erzählung, die Ihrem neuen Buch den Titel gegeben hat und die spielt, wie gesagt, wieder in der Uckermark, in dem im selben Dorf wie im Roman vor dem Fest, in diesem fiktionalen, fiktiven Fürstenfelde. Und der Erzähler schreibt da, ja, ja, da war ja dieser Schriftsteller da, der hat das Buch über uns geschrieben. Und danach kam sogar, war viel los, da kam sogar ein Literaturzirkel aus Lübeck zu Besuch. Und dann steht da wörtlich, ein Jugo war das. Ein verweichlichter Jugo, ganz ungewöhnlich. Jugo-Schriftsteller halt. Sehen Sie sich so? Also sind Sie der Verweichlichte?
Oder ja, ist das? Ja, es war so, es ist schon ein raues Umfeld, im Positiven auch als im Negativen, in dem ich mich da bewegt habe. Ich habe nicht überall offene Türen, zu Recht nicht überall offene Türen vorgefunden. Und ich glaube schon, dass ich in Augen vieler Handwerker, Macher und anderer Spezies, die fort waren, als was will der eigentlich gegolten habe. Und als sie erfahren haben, dass ich aus dem ehemaligen Jugoslawien bin, war das ja fast eine, ja, als hätte ihre Vorstellung davon, wie Jugoslawen sind, sich damit jetzt nicht zurechtgefunden, wie ich dann zu ihnen war. Und das ist auch so ein Bild, also ich nehme mich da gerne selbst aufs Korn, weil ich genau weiß, dass ich nicht in allen Vorhaben mit Erfolg aus diesen Geschichten rausgekommen bin. Und ich ahne, dass es bei vielen diesen Eindruck hinterlassen hat. Ich hatte mich am Anfang tatsächlich nirgendwo hingetraut als zum Bäcker, um ein Brötchen zu kaufen, weil sonst wäre ich wirklich verhungert da. Erst nach und nach kam es so langsam, nachdem ich...
Wirklich, da war schon so eine Zurückhaltung oder so.
Ja, von
eine,
meiner Seite ja, aus. Ja. Also gar nicht, ich hatte es gar nicht jetzt großartig gespürt. Jetzt, also die Leute waren halt, die haben das gemacht, was sie gemacht haben, sonst auch. Aber ich selber habe diesen ersten Schritt erst ganz zögerlich gemacht. Und deswegen denke ich, dass das Bild von der verweichlichten Jugoschiffstelle überhaupt, was das Dorf am Anfang von mir hielt, vielleicht sogar auch danach von mir hielt, ja, ich spreche das gerne an. Ich nehme mich gerne jetzt in diese Welt hinein als Autor und ja, nehme mich gerne auch ein bisschen aufs Korn dadurch.
Aber ist es nicht auch so, dass es in Balkan-Gesellschaften auch noch diese harte Macho-Kultur gibt, also mit harten Männern und so? Und fühlen Sie sich da auch wohl? Oder nee, fühlen Sie sich, also sind Sie nicht der weiche Jugo sozusagen?
Ich bin tatsächlich auch eher jemand, der sich unwohl fühlt. Und Sie haben vollkommen recht, dass das ehemalige Jugoslawien ist wahnsinnig mannigfaltig. Wir haben da die zarten Poeten und die, was weiß ich, und die Handwerker und die Bauarbeiter und die Machos und wage es ja nicht zu sagen, dass du homosexuell bist öffentlich. Also das geht wirklich auch ins Extreme hinein. Und ich denke schon, dass ich da aus dem Klischee herausfalle, dass ich eben nicht zu der großen oder zum Bild dessen, wie man sein sollte, wenn man vom Balkan kommt, passe. Aber das ist doch auch in Ordnung. Auch das ist ja eigentlich, wie man sieht, ein fruchtbarer Grund für Geschichten. Und ich finde es ja auch schön, um das auch vielleicht nochmal zu zeigen, ich finde es ganz schön, wenn ich in ein Dorf gehe und mich als Autor vorstelle und sage, ich möchte über dich als Dorf schreiben, später noch einmal in dieses Dorf zurückzukommen und zu sagen, was ist denn da passiert in der Zwischenzeit? Und es ist Absurdes passiert. Der Lesezirkel aus Lübeck ist nicht meine Erfindung.
Er war vielleicht nicht
aus Lübeck, aber es kommen Leute tatsächlich, es nennt sich da auf den Spuren des Buches, und suchen dann die Orte des Romans auf. Und ich finde das total absurd. Darüber denkt man von vornherein überhaupt nicht nach. Man denkt, naja, die Leute werden es lesen, die werden denken, aha, da hinten in Uckermark. Aber dass sich die Leute da treffen, mein Buch besprechen, zu Uli in die Garage, wo sich die Jungs halt treffen, um abends zu trinken, hingehen. Ich finde das so grotesk, dass man einfach davon, man muss davon ja erzählen. Man kann das Dorf nicht sein lassen. Es bewegt mich ja nach wie vor. Und auch, dass da Flüchtlinge auch angekommen sind, zum Beispiel, ist auch ein Thema. Also, damit will ich sagen, das Dorf lebt weiter. Jetzt lebt es halt mit mir als Bestandteil des Dorfes, als der Jugo-Stifter, der verweichlichte Jugo-Stifter. Und es lässt mich nicht los. Ich habe schon wieder darüber nachgedacht, die Flüchtlinge jetzt zu treffen und mit denen mich zu unterhalten und daraus auch eine Geschichte zu machen. Also es ist so ein ewiges Spiel mit diesem Ort.
Überrascht es Sie wirklich, dass Sie mit Ihrer Literatur die Menschen so bewegen, dass es über die Lektüre des Buches, das man dann zuklappen kann, hinausgeht?
Ja, wirklich, wirklich. Das ist jetzt keine Koketterie. Es ist für mich unvorstellbar gewesen, dass ich jemanden, das ist jetzt ein wahres Beispiel, aus der Schweiz in ein Flugzeug setzen könnte, nach der Lektüre des Buches, mit der ganzen Familie nach Berlin fliegen könnte, dort Fahrräder ausleihen würde und dann an die Ostsee fahren zu wollen und unbedingt in Fürstenwerder, in diesem kleinen Dorf, Pause macht, um die Orte zu besuchen. Das ist für mich so absurd. Ich finde es aber gleichzeitig schön. Ich finde es super, dass das passiert. Und dann ist da noch eine Sache, die ganz interessant ist. Das ist diese Suche nach dem Authentischen. Ne? Das, was wir heute sehr oft in der Besprechung von literarischen Texten haben, dass da sehr, sehr oft die Frage nach dem Erlebten kommt. Ist das wirklich so gewesen? Hat das der Autor wirklich erlebt? Ist es total in Ordnung? Die Frage ist ja total legitim. Aber das verlässt in dem Moment den Diskurs und wird selber zu Teil der Wirklichkeit. Das heißt, die Leute reden nicht nur darüber, was wirklich ist, sondern die gehen dahin und gucken sich das an, ob es wirklich so ist, ob der Eierkorb dasteht, wo ich ihn beschrieben habe. Ganz kurz, vielleicht eine Anekdote. Es gab eine Führung von einem Bäcker, Ilenfeld heißt er. Wunderbarer Mann, der sich wirklich rührend um dieses Dorf kümmert. So, der nimmt dann diese Gruppen, die dann hinkommen, an die Hand und sagt so, ich zeige Ihnen mal was hier. Hier war der Schriftsteller und hier hat er geschrieben und das ist so. Und es gibt da halt diesen einen Eierkorb. Aber das ist gar nicht der, den ich beschrieben habe. Mein Eierkorb steht irgendwie nicht seit einem Jahr oder zwei nicht mehr da draußen. Aber er braucht halt einen, weil die Leute danach fragen. Deswegen ruft er halt bei diesem Herrn an, der diesen anderen Eierkorb hat und sagt ihm, du, hör mal zu, die Gruppe kommt jetzt vorbei, stell mal den Eierkorb raus. Und das macht er dann. Und dann gucken sich die Leute das an und sagen, ah, das ist ja der Eierkorb. Und gehen dann weiter. Der sieht zwar anders aus, aber egal, das ist der Eierkorb. Und ich finde das so wunderschön. Ich finde das so wunderschön, dass diese Leute, die da hingereist sind, denken, ein Stück der Fiktion erlebt, gesehen zu haben und ziehen dann weiter. Die werden Teil der erzählten Welt in dem Moment, weil sie da diesen Ort betreten mit der Erwartung, etwas vorzufinden, was sie in dem Buch gelesen haben.
Aber das ist eben doch der Punkt. Sie erschaffen nicht nur ein Buch und eine Erzählung, sondern eine Welt.
Ja, es ist aber trotzdem total komisch, dass man diese Welt betreten möchte als Leser. Also es ist erst so ein bisschen eigentlich, wie wenn man Harry Potter liest und dann sich
Game of Thrones-Führungen in Dubrovnik zum Beispiel.
Ich fände es ja super, wenn sich die Leute verkleiden würden als Uli und als Becker Zwieschke und so. Ja. Mhm.
Nach ihrer Ankunft in Deutschland als Teenager sind ihre Eltern sind ja heute nicht mehr hier. Die sind ja in Amerika, sind ausgewandert. Die wollten nicht bleiben. Sie sind aber geblieben.
Die wollten nicht bleiben. Die wollten eigentlich schon bleiben. Die konnten nicht bleiben. Ja. Also es war so, dass wir damals eine Aufforderung zum freiwilligen Verlassen von Deutschland innerhalb von 3 Monaten bekommen haben. Und ich habe dann wirklich mich bemüht, einen Weg zu finden, wie ich bleiben kann, weil ich unbedingt bleiben wollte, nach den 3 Jahren, in denen wir schon da waren. Und meine Eltern, es war ganz schnell klar, dass das bei denen nicht klappen würde. Und dass sie auch, dann da kommt eben der erste Teil des Satzes, den sie gesagt haben, die waren doch durchaus auch enttäuscht von vielen Dingen. Es war ihnen wahnsinnig schwer gefallen. Am Anfang durften sie nicht arbeiten. Dann mussten sie arbeiten, weil wir sonst wirklich nicht über den Rand gekommen sind. Dann haben sie schwarz gearbeitet. Später haben sie in Berufen gearbeitet, die einfach nichts damit zu tun haben, was sie je im Leben gelernt haben. Und es waren körperlich sehr stark beanspruchende Berufe. Das war auch in Ordnung, die haben sich nicht beschwert. Aber als die Möglichkeit am Horizont erschien, nach Amerika zu gehen, war da so ein Aufflackern von diesem Bild von Amerika als tatsächliches Einwanderungsland und nicht behauptetes Einwanderungsland. Und sie haben gesagt, das wagen wir. Wir sind hier nicht glücklich geworden. Und ich bin geblieben durch einen Riesenzufall und durch die Hilfe von einem Mitarbeiter in der Ausländerbehörde. Aber die leben jetzt seit 1998 in Florida, was ich irgendwie ganz gut finde, weil ich dann immer wieder nach Florida komme und sind eigentlich auch relativ glücklich.
Aber 98, da war das Internet jetzt noch nicht so und Skype und so, das war ja schon ein harter Abschied, das war ja ein Lebensabschied.
Ja, ne? Vor allem, weil ich bin ein Einzelkind und meine Mutter hat wahnsinnig darunter gelitten, zu Recht. Wir haben so viel Mist einfach zusammen mit, also so viel den Krieg, die Flucht und dann dieses elende Leben hier in Deutschland die ersten Jahre. Und dann ist die Trennung umso schwerer, wenn man so eine Krise überdauert hat als Familie und es irgendwie einigermaßen auch gut hingekriegt hat. Und dann kommt diese Trennung. Ich glaube, also das war wirklich schwer. Also für mich war es echt auch schwer. Ich habe lange Zeit gedacht, nee, das, also alleine ist es doch nicht hier. Ja, aber meine Mutter hatte zum Beispiel ein kleines Buch mit Spaghetti-Rezepten, weil ich ganz gerne Spaghetti und weil ich überhaupt nie selber gekocht habe. Das war so, ich habe mich immer verlassen auf sie und meinen Vater. Und da waren so 18 Spaghetti-Rezepte und ich habe sie so aus so einem krassen Trauer. Innerhalb von einem Monat habe ich alle Rezepte einzeln nachgekocht, damit ich so eine Art Nähe zu meiner Mutter, sie hat es so handgeschrieben ausgefüllt und ich habe echt so viel geflennt damals. Also klar, ich meine, ich war ja noch eigentlich noch so ein Junge, dessen Kindheit in Bosnien geblieben sind, der jetzt gerade noch so 18 geworden ist und so. Und es war und plötzlich diese Trennung und ja, ich habe mir lange, lange, lange gewünscht, doch mitgegangen zu sein, bis dann irgendwann über die Liebe tatsächlich dann so eine Art besseres zurechtfinden oder jemanden hier haben in Deutschland, der einem hilft, dass man nicht alleine ist. Und dann verschwand so langsam auch mein Akzent und so. Und dann, das half dann alles schon, dann sich hier zurechtzukommen.
Und jetzt wohnen Sie, leben Sie in Hamburg mit Ihrer kleinen Familie.
Ja.
Und das ist jetzt Ihre Heimat.
Das ist, also Hamburg ist super, finde ich. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich beim NDR bin. Ich bin echt rumgezogen. Ja. Also ich war in Leipzig, in Graz habe ich gelebt.
Angefangen
in
Schweiz, Heidelberg,
Berlin 3 Jahre. Und jetzt bin ich angekommen. Ich fühle mich hier so wohl. Wir wohnen wirklich wahnsinnig schön. Ich habe hier wahnsinnig gute Freunde. Und das ist ja echt wichtig. Also wenn man so über eine Stadt spricht, als wäre sie ein Hut, das geht nicht. Aber diese Bestandteile eines guten Lebens, dass man echt gute Freunde hat, dass man sich wohlfühlt, dass man auch selber aktiv wird für die Stadt oder für die Umgebung, das habe ich hier alles in kürzester Zeit gehabt und ich fühle mich wirklich wahnsinnig wohl. Und jetzt würde mich auch, also ich weiß Hauptsache HSV steigt nicht ab und dann bin ich auch total glücklich.
Sind Sie da affin? Also gegen Daniel auch und so?
Seit 1993 war ich in Karlsruhe, KSC gegen HSV, Auswärtsspiel, hat mich der Vater eines Freundes, die beiden waren HSV-Fans, mitgenommen, hat mir die Eintrittskarte gekauft, hat mir eine Cola gekauft. Wir saßen im Gästeblock und ich kannte damals eigentlich nur die international spielenden Mannschaften. Das waren Gladbach damals, glaube ich. Gladbach, Bayern sowieso, Dortmund, glaube ich auch. Und interessierte mich auch nicht jetzt großartig für die Bundesliga. Das war auch noch diese frische Zeit in Deutschland. Und da sah ich eben den HSV schlecht spielen wahrscheinlich, weil wie sonst. Aber dieses Erlebnis, dass dieser Mensch das so für mich tut und dass wir da waren und diese kleine erste Reise aus Heidelberg gemacht haben, das hat mich so geprägt, dass ich damals schon erst eine kleine Vorliebe für den Verein entwickelt habe, die sich jetzt über die Jahre hinweg bis jetzt Dauerkarte entwickelt hat. Ja. Also das ist in der nächsten Saison möchte ich gerne zum ersten Mal eine Dauerkarte haben.
Lothar Matthäus war Ihr erstes deutsches Wort. Welches Wort hat sich im Laufe der vielen Jahre mit der Beschäftigung, mit dem Reiben an deutscher Sprache zu so etwas wie Ihrem Lieblingswort entwickelt?
Gibt es? Ja, ich habe letztens darüber nachgedacht, weil ich in Texten bestimmte Begriffe benutze, die vielleicht, also ich sage zum Beispiel oft zu meinen Erzählungen Welten. Ich glaube, das Wort Welt ist für mich so, also nicht nur vom Klanglichen her, sondern von dem, was ich als Teenager, der hier jetzt sich zurechtfinden musste in einer kleinen Welt, bestehend aus Flüchtlingen, als junger, erwachsener Mann, der alleine eine akademische Welt des universitären Umfelds begehen musste, die hat mich immer schon begleitet und ich benutze sie in so vielen verschiedenen Kontexten. Ich glaube, es ist so ein treuer Begleiter geworden. Wenn ich eine Welt habe, wenn ich über sie schreiben kann, wenn ich mich in ihr zurechtfinden kann oder auch nicht, dann sind es Momente, in denen ich am produktivsten bin, an dem ich etwas für mich tue und vielleicht auch für den Leser. Deswegen glaube ich, ist das Wort, was mich am stärksten beeinflusst und begleitet zur Zeit der Ankunft in dieser Welt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.